Ein Sklave ist jemand, der einen sozialen Tod stirbt, schreibt Jan-Robert Weber in seinem neuen Buch. Er oder sie ist rechtlos, ohne soziokulturelle Bildung, ohne Statusbesitz, ohne Verwandte. Sklaven, Männer, Frauen, Kinder, konnten von ihren neuen Herren nach Belieben entweder als Arbeitskräfte oder Lustobjekte ausgebeutet oder auch einfach wieder weiterverkauft werden. Bei Sklavenhandel, da denkt man schnell an die überfüllten Schiffe, die Menschen aus Afrika nach Amerika verschifften oder vielleicht auch an die Sklaven im heutigen Haiti, die sich gegen ihre französischen Sklavenhalter auflehnten in der Nacht vom 22. auf den 23. August 1791. Weshalb an diesem Datum die UNESCO den Internationalen Tag für die Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung ausgerufen hat. Sklavenmärkte gab es schon viel früher hier in Europa und über dieses doch eher unterbelichtete Kapitel hat Jan-Robert Weber ein Buch geschrieben. Heute erscheint es und mit dem Autor konnte ich vor der Sendung sprechen. Herzlich willkommen auf Radio 3. Hallo.
Hallo.
Im Mittelalter war Europa eine Slaving Zone, ein Versklavungsraum, schreiben Sie. Ein Sklave kostete umgerechnet etwa so viel wie heute ein Auto. Hier wurden Menschen also verfolgt, geraubt und als Sklaven verkauft. Von wem denn und wer waren die Käufer?
Ja, die lateinischen Christen, die Europäer, wurden von Wikingern geraubt, von Ungarn, Magyaren und natürlich muslimischen Slaving Raiders aus den Emiraten und dem Kalifat. Und sie wurden dann verschleppt zu den großen Sklavenmärkten des Mittelalters. Also, da haben wir im Norden zum Beispiel Haithabu, wir haben Damaskus natürlich, Bagdad und viele größere Städte, auch Cordoba rund ums Mittelmeer.
Wie kommt es denn, dass wir, wenn wir heute an Sklaverei denken, dieses Kapitel Europas so gar nicht auf dem Schirm haben? Konnten Sie das rausfinden?
Ich denke, wir haben dieses Kapitel verdrängt. Das hat möglicherweise zwei Ursachen. Die eine Ursache ist, dass man sich selbst als Europäer, als sozusagen Kolonialmacht, als die Geschichtsschreibung begann im 19. Jahrhundert, sich nicht als einen Versklavungsraum sehen konnte und wollte. Das passte nicht ins Weltbild und Selbstbild der Europäer, dass man also dieses Kapitel gar nicht so sich bewusst gemacht hat. Und das Zweite ist vielleicht, dass man in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch aufgrund des Erfolgs der postkolonialen Theorie da diese Geschichte nicht belichtet hat und nicht gesehen hat.
Sie schauen jetzt noch mal ganz genau hin ins Mittelalter, in europäische Gefilde. Welche Auswirkungen hatte diese Art des Sklavenhandels für die Menschen vor Ort?
Verheerende, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, dass dieser Versklavungskrieg, der ein Jahrhundert andauerte, in Europa Züge eines Vernichtungskriegs hatte. Wir müssen bedenken, dass die Orte zerstört worden sind, dass die Menschen verschleppt worden sind, dass ein großer Teil der Menschen auch umgekommen sind bei diesen Überfällen und dass natürlich alles geraubt wurde, was etwas wert war. Angefangen beim Silber, bei Kultgegenständen der Kirchen und Klöster bis hin zum Vieh und den Nahrungsmittelvorräten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das passiert nicht einmal, sondern alle paar Jahre wieder, dann kann man sich leicht ausmalen, dass irgendwann die Menschen so erschöpft sind, dass sie zu anderen Leistungen außer dem Überleben nicht mehr fähig sind.
Gibt es irgendwas, was daran heute noch erinnert, wenn wir durch unterschiedliche Landschaften Europas fahren?
Eigentlich nicht. Wir haben diese Erinnerung gelöscht und ich denke, es ist höchste Zeit, dass wir uns dieses Kapitels wieder bewusst werden, dieser Geschichte. Wir müssen sie natürlich erzählen, damit sie wieder da ist. Und das habe ich versucht. Aber dass man jetzt auf Orte und Städte zurückblicken kann, das ist sicherlich nicht möglich. Wir haben natürlich archäologische Funde. Haithabu zum Beispiel ist ein solcher Ort. Es war ein Sklavenzentrum im heutigen Norden Deutschlands an der Grenze zu Dänemark.
Dann stellt sich die Frage, wie Sie bei Ihren Recherchen vorgegangen sind, wenn so wenig Zeugnisse heute vorhanden sind, die an diese dunkle Zeit erinnern.
Ich habe mich natürlich einmal auf die Ergebnisse der Archäologie, der Mittelalterarchäologie gestützt, die in den letzten Jahrzehnten sehr viel zu Sklaverei und Sklavenmärkten in Europa geforscht haben. Und es gibt auf der anderen Seite Quellen, die immer schon da waren, seitdem die Quellen zugänglich gemacht worden sind im 19. und 20. Jahrhundert. Da ist also in den Chroniken und Annalen des Mittelalters immer die Rede von, dass von ungefähr 834 bis 933 nach Christus Europa permanent überfallen wurde und seine Menschen verschleppt wurden.
Wie und wann kam dann diese Art des Sklavenhandels, der Sklavenwirtschaft zum Erliegen?
Ganz kurz gesagt, durch Gewalt und Glaube. Glaube deswegen, weil das Christentum offensichtlich zu einer Veränderung im Bewusstsein der Europäer geführt hat, dass Sklaverei nicht geht aus moralischen Gründen. Und man dann diese Form der Knechtschaft umgewandelt hat, langsam über viele, viele Jahre und Jahrzehnte in die Grundherrschaft und dieses System des Lehenswesens. Das ist natürlich keine Befreiung im heutigen Sinne, aber es ist eine Veränderung, die die Sklaverei überwindet. Und das Zweite ist mit einem Wort gesagt Gewalt. Die Europäer konnten sich mit militärischer Gewalt um 933 nach Christus und 955 nach Christus befreien durch einen brutalen Krieg, den sie gegen die Slaving Raiders geführt haben.
Sklaverei ist so alt wie die Weltgeschichte überhaupt, das schreiben Sie in Ihrem Buch. Aber nun muss man ja sagen, weil Sie gerade die moralischen Aspekte angesprochen haben, die werden ein wenig später dann wieder zum Erliegen kommen, denn Europa wurde dann doch auch selbst Kolonialmacht. Warum also dieses Wiederaufflammen, diese Verschiebung?
Das hat zum einen damit zu tun, dass Afrika parallel im Übrigen zu Europa auch Versklavungszone wurde im frühen und hohen Mittelalter. Der Zufall, der historische Zufall wollte es, da gibt es natürlich auch Gründe für, dass Afrika nicht aus diesem Kreislauf herauskam, sondern sogar verstärkt eine Lieferzone für die großen Sklavereiwirtschaften wurde der Welt. Zum anderen muss man sagen, dass die Europäer in der frühen Neuzeit diesen ökonomischen Aufstieg hinbekommen haben, auch einen machtpolitischen Aufstieg, der sie dann dazu verführt hat, in das Geschäft der Sklaverei einzusteigen. Und das ist ein Kapitel, das diametral natürlich dem gegenübersteht, was wir im Frühmittelalter haben. Dass hier also aus dem Opfer der Sklaverei ein Täter wurde.
Aus dem Opfer ein Täter. Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, über diese doch eher vergessene Zeit, über dieses vergessene Kapitel des Mittelalters und der Sklaverei in Europa aufzuklären?
Es ist erstmal wichtig für das kollektive Gedächtnis und dieses Bewusstsein aller Europäer, dass die Weltgeschichte Europa nicht immer auf der Sonnenseite gesehen hat. Und dass es Europa lange Zeit so ging, eine Randzone der Weltgeschichte zu sein. Und dass es zudem eine Parallelität gab zu Afrika, also eine gemeinsame Leidensgeschichte, wenn man so will, im Mittelalter. Und zum anderen verstehen wir ja die Welt heute viel besser, wenn wir tatsächlich, diesen historischen Fakten uns stellen und diese Entwicklung nachvollziehen können, die passiert ist. Also wenn wir heute über Sklaverei sprechen, wenn wir an Sklaverei erinnern, dann haben wir mehr mit dieser Geschichte zu tun, als wir denken.
Das sagt Jan-Robert Weber. Sein Buch heißt Sklavenjagd und Menschenhandel, Europa und Afrika im Band des Minotaurus. Das Buch ist erschienen und zwar heute im Mattes und Seitz Verlag für 18 Euro zum Internationalen Tag für die Erinnerung an den Sklavenhandel und seine Abschaffung. Der ist am kommenden Sonntag, am 23.8.